Manche Gläubige fühlen sich müde im Dienst für Gott und fragen sich, ob sich der Einsatz überhaupt lohnt. 4. Mose 18 öffnet einen erstaunlichen Blick hinter die Kulissen. Gott selbst definiert, was der eigentliche Lohn seiner Diener ist. Nicht äußere Sicherheiten, nicht Anerkennung oder Erfolg, sondern der auferstandene Christus als lebendiges Genussteil, gemeinsam mit Gott und inmitten seines Volkes. Christus, der Lohn und die Lebensportion der Priester. Wenn der Herr zu Aaron sagt, denn das ist euer Lohn für eure Arbeit am Zelt der Begegnung, öffnet sich ein anderer Horizont von Lohn, als wir ihn aus unserer Erfahrung kennen. Die Leviten und Priester sollten kein Land erben, keine Stadt bauen, kein eigenes Gebiet besitzen. Der sichtbare Ertrag ihres Dienstes war gering, menschlich gesehen fast enttäuschend. Doch gerade darin liegt die Offenbarung, ihr Lohn war nicht etwas, sondern jemand. Gott selbst gab sich ihnen als Portion. Die Teile der Opfer, die nicht vom Feuer verzehrt wurden, galten als Gottes eigene Speise, als das, woran er wohlgefallen hat. Und ausgerechnet von diesen Teilen sollten die Priester essen. So wird der Dienst am Heiligtum zu einem geheimnisvollen Mahl. Gott genießt Christus und lädt seine Priester ein, an demselben Genuss teilzuhaben. Der Christus ist zum Genießen gegeben und unser Anteil, damit wir ihn genießen. Doch wie die Typologie in 18:8-10 zeigt, ist der Christus, der den Priestern als Anteil zuteil wird, in Wahrheit Teil von Gottes Anteil, der den Priestern zum Teilen vorbehalten ist. Die Priester essen nicht nur von Gottes Speise, sie essen mit Gott und schmausen mit ihm. Sie sind von Gott eingeladen, an seinem Anteil teilzuhaben. In diesem Licht bekommt auch das Wort des Paulus ein anderes Gewicht. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unerforschlichen Reichtum Christi als das Evangelium zu verkünden. Paulus sieht das Evangelium nicht zuerst als Rettungsplan, sondern als Zugang zu einem Reichtum, der nicht ausgeschöpft werden kann, Christus selbst. Für die Priester im Alten Bund waren die verschiedenen Opferteile ein vielgestaltiges Vorspiel auf diesen Reichtum, Fett und Fleisch, Brust und Keule, Speisopfer und Schwingopfer, jede Einzelheit zeigte eine andere Facette des einen Christus, der unser wahres Land, unsere Kleidung, unsere Nahrung, unsere Wohnung ist. Je länger ein Priester diente, desto mehr lernte er diese Vielfalt zu schmecken. Sein Lohn bestand nicht in einer Beförderung oder einer besonderen Auszeichnung, sondern in einem wachsenden inneren Genuss dessen, was Gott selbst an seinem Sohn hat. Übertragen auf den neuen Bund bedeutet das, unser Dienst, ob verborgen im Hintergrund oder sichtbar vor vielen, trägt nur dann Bestand, wenn er durch Christus, auf Christus und hin zu Christus geschieht. Wer in seinem Namen arbeitet, aber ihn dabei aus dem Blick verliert, sammelt zwar Eindrücke, aber wenig bleibenden Lohn. Wo wir jedoch in unserem Dienst immer wieder zu ihm zurückkehren, uns von ihm nähern lassen, ihm Raum im Herzen geben, wird der Dienst selbst zum Ort der Begegnung. Wir erfahren, dass er uns nicht nur gebrauchen, sondern vor allem beschenken will. Dann verliert der Vergleich mit anderen seinen Stachel, die Frage nach Anerkennung tritt in den Hintergrund. Der auferstandene Christus wird zur stillen, starken Freude inmitten der Mühen, und gerade darin beginnt unser wahrer Lohn schon hier aufzuleuchten. Und ihr dürft ihn essen an jedem Ort, ihr und euer Haus, denn das ist euer Lohn für eure Arbeit am Zelt der Begegnung. Und der Herr redete zu Aaron, und ich, siehe, ich habe dir den Dienst meiner Hebopfer gegeben. Von allen heiligen Gaben der Söhne Israel habe ich sie dir und deinen Söhnen gegeben als Anteil, als eine ewige Ordnung. Wenn Christus selbst der Lohn ist, beginnt unser Maßstab für Erfolg sich zu verschieben. Die Arbeit vor Gott wird weniger ein Mittel, etwas zu erreichen, und mehr ein Raum, in dem wir ihn selbst tiefer kennenlernen. Auch unscheinbare Dienste können dann reich werden, weil sie zur Gelegenheit werden, aus seiner Hand zu empfangen, was er an seinem Sohn genießt. In solchen Momenten zeigt sich, dass unser Erbe nicht in dem liegt, was wir vorweisen können, sondern in dem, wie weit unser Inneres mit der Person Christi gefüllt ist. Dies zu erkennen, löst Druck und öffnet eine sanfte Freiheit. Wir sind nicht auf der Jagd nach einem zukünftigen Lohn außerhalb von Christus, sondern wachsen in einen Lohn hinein, der schon heute in seinem Gegenwartsgeschmack erfahrbar ist. Gemeinsam essen, was Gott genießt. In der Stille des Heiligtums geschieht etwas, das leicht übersehen wird. Die Priester essen nicht nur für Gott, sie essen mit Gott. Die Opferteile, die vom Feuer aufgehoben wurden, waren ganz für den Herrn bestimmt, das heilige Feuer hatte sie als wohlgefälligen Geruch verzehrt. Dennoch behielt Gott einen Teil zurück, den er mit seinen Priestern teilen wollte. Damit macht er deutlich, dass wahres geistliches Leben nicht in erster Linie aus Diensthandlungen besteht, sondern aus gemeinsamem Genuss. Was er an Christus findet, soll nicht bei ihm bleiben, sondern seine priesterische Familie erreichen. So wird das Heiligtum zu einem Ort gemeinsamen Tisches, Gott, der an seinem Sohn Freude hat, und die Priester, die in dieselbe Freude hineingenommen werden. Und dies soll dir gehören, die Hebopfer ihrer Gaben an allen Schwingopfern der Söhne Israel, dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern bei dir habe ich sie gegeben als eine ewige Ordnung. Alle Anteile der Söhne Israels waren Gott zu seinem Genuss bestimmt. Diese Opfer wurden Gott durch Feuer dargebracht und vom heiligen Feuer verzehrt, ein Wohlgeruch, der ihm gefällt und ihn erfreut. Gott jedoch behielt einige Teile der Opfer vom Feuer zurück, damit sie den Priestern zum Anteil würden. Das bedeutet, dass die Priester an demselben Anteil teilhaben wie Gott. Im neuen Bund tritt die Gemeinde als Leib Christi an die Stelle des irdischen Heiligtums. Dort, wo die Gläubigen sich in seinem Namen sammeln, öffnet der Herr seinen Tisch und teilt sich selbst als lebendige Speise mit. Johannes 6, 63 legt eine innere Spur, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. In der gemeinsamen Aufnahme seines Wortes, im Beten im Geist, im Brotbrechen, von dem Paulus sagt, es sei die Gemeinschaft des Leibes Christi, findet dieses geheimnisvolle Essen statt. Alle, die zu seiner priesterlichen Familie gehören, die starken Söhne wie die schwächeren Töchter, sind eingeladen. Das einzige Merkmal, das die Schrift nennt, ist Reinheit, jeder Reine in deinem Hause darf es essen. Niemand muss sich erst zum geistlichen Helden aufschwingen, um Anteil zu haben, entscheidend ist, dass nichts bewusst zwischen Herz und Herrn stehen bleibt. So erweist sich die Gemeinde nicht nur als Versammlungsort, sondern als Raum geteilten Genusses. Isoliert kann Christus durchaus real erfahren werden, aber die tieferen, zarten Anteile seines Reichtums, das, was Gottes Herz besonders erfreut, entfalten sich vor allem in der gemeinsamen Begegnung. Wenn Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, mit verschiedenen Wunden und Gaben, zusammenkommen und doch an einem Brot teilhaben, wird sichtbar, wie Gott seinen Sohn mit vielen teilt. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sagte, dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wer in eine solche Gemeinschaft hineingenommen wird, steht gleichsam neben dem Vater und hört diesen Satz über denselben Sohn und merkt, dass dieser Sohn zugleich die eigene Nahrung geworden ist. In solchen Augenblicken wird verständlich, dass Gott uns nicht vor allem als Arbeiter, sondern als Tischgenossen bei sich haben will. Dies soll dir gehören von dem Hochheiligen, was nicht verbrannt wird, alle ihre Gaben an allen ihren Speisopfern und an allen ihren Sündopfern und an allen ihren Schuldopfern, die sie mir darbringen, als ein Hochheiliges soll es dir und deinen Söhnen gehören. Und dies soll dir gehören, die Hebopfer ihrer Gaben an allen Schwingopfern der Söhne Israel, dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern bei dir habe ich sie gegeben als eine ewige Ordnung, jeder Reine in deinem Hause darf es essen. Wo Christus als gemeinsame Speise in der Mitte steht, verliert die Frage, wer mehr getan, verstanden oder erreicht hat, an Bedeutung. Die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Gottes Freude an seinem Sohn spürbar wird und Menschen in diese Freude hineingezogen werden. Dann ist eine Zeit mit Geschwistern nicht nur ein Termin im Kalender, sondern ein Teilhabemahl an Christus selbst. Daraus wächst eine leise, aber tiefe Motivation, nicht aus Pflicht in die Gemeinschaft zu gehen, sondern aus der Erwartung, dort etwas von dem zu kosten, woran Gott selbst wohlgefallen hat. In diesem gemeinsamen Essen reift eine Dankbarkeit, die den Alltag durchzieht, die Erfahrung, in eine Freude gestellt zu sein, die größer ist als die eigene Stimmung. Aus der Kraft der Auferstehung dienen. Bevor 4. Mose 18 den Dienst der Priester beschreibt, zeigt 4. Mose 17 mit dem sprossenden Stab Aarons, aus welcher Quelle dieser Dienst fließen soll. Ein trockener Holzstab, abgeholzt und seiner Lebenskraft beraubt, bringt über Nacht Knospen, Blüten und reife Mandeln hervor. Darin zeichnet Gott ein Bild seines auferstandenen Christus. Aarons sprossender Stab versinnbildlicht nicht einen toten Christus, sondern den auferstandenen Christus, den sprossenden Christus, der nicht nur sprost, sondern auch blüht und Frucht zur Reife bringt. Die Botschaft ist deutlich, der Dienst, den Gott anerkennt, entspringt nicht menschlicher Energie, sondern der Kraft der Auferstehung. Was in unseren Händen tot und begrenzt scheint, wird in seiner Hand zum Träger neuen Lebens. So wird der Stab, ein Zeichen von Autorität, zugleich zum Zeichen von Auferstehung, und beides gehört im Dienst Gottes untrennbar zusammen. Aarons sprossender Stab steht nicht für einen toten Christus, sondern für den auferstandenen, sprossenden Christus, der nicht nur sprost, sondern auch blüht und Frucht bis zur Reife bringt. Diese Spur führt weiter in 4. Mose 18. Die heiligen Anteile, Speisopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Hebopfer, Schwingopfer, stellen nicht verschiedene Produkte unseres Dienstes dar, sondern verschiedene Ausdrucksformen desselben Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das Schwingopfer weist auf den auferstandenen Christus hin, das Hebopfer auf den erhöhten Christus. Gott gibt seinen Priestern keinen abstrakten Auftrag, sondern setzt sie mitten hinein in den Verkehr mit dem auferstandenen Sohn. In dieser Perspektive bekommt auch das Wort aus Philipper 3,10 ein neues Licht, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Paulus geht es nicht darum, besondere Leistungen vor Gott zu erbringen, er sucht das Geheimnis eines Lebens, das aus der Auferstehung Christi schöpft. Dienst nach Gottes Herzen geschieht, wenn unser natürliches Vermögen ans Ende kommt und wir uns bewusst an den lebendigen Herrn klammern. Genau hier berührt die Typologie den Alltag. Vieles, was wir aus eigener Kraft tun können, bleibt im Bereich des Natürlichen. Dort mögen wir aktiv, kreativ und beeindruckend sein und doch innerlich müde werden. Was Gott uns jedoch als Auftrag gibt, übersteigt unser Maß, fordert mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Hingabe, als wir in uns finden. Eben das gehört in den Bereich der Auferstehung. Wenn wir lernen, unser Selbst zu verleugnen und alles durch das Kreuz und mittels des Geistes zu tun, wird der Dienst nicht leichter, aber anders, er wird zum Durchfluss eines Lebens, das nicht aus uns stammt. Dann wird Christus nicht nur Inhalt unserer Botschaft, sondern erfahrener Lohn unseres Dienstes, eine Kraft, die trägt, wenn die äußeren Resultate auf sich warten lassen. In dieser Erfahrung wächst die stille Gewissheit, der auferstandene Herr lässt diejenigen, die in seiner Auferstehung dienen, nicht leer ausgehen, er wird selbst zu ihrer inneren Speise, ihrer Ausdauer und Freude. Und es geschah am nächsten Tag, da ging Mose in das Zelt des Zeugnisses hinein, und siehe, der Stab Aarons, für das Haus Levi, hatte ausgeschlagen, er hatte Knospen getrieben und Blüten hervorgebracht und Mandeln reifen lassen. An einem Hochheiligen sollst du es essen, jede Männliche darf es essen, es soll dir heilig sein. Dort, wo die eigenen Möglichkeiten an Grenzen stoßen, beginnt das Feld der Auferstehung. Anstatt diese Grenzen nur als Versagen zu deuten, können sie zu Marksteinen werden, an denen die Kraft des auferstandenen Christus erkennbar wird. Wenn Dienst nicht mehr vor allem Bühne für die eigene Stärke, sondern Raum für sein Wirken ist, verliert die Angst vor dem Scheitern an Macht. In einer solchen Haltung wächst ein ruhiger Mut, die Aufgaben bleiben ernst, die Verantwortung bleibt real, aber das Gewicht ruht nicht mehr auf den eigenen Schultern. Der auferstandene Christus wird zum inneren Lohn jedes Schrittes, der im Vertrauen auf ihn getan wird, und gerade so reift ein Dienst, der Frucht bringt, die über das eigene Leben hinausreicht. Herr Jesus Christus, danke, dass du selbst unser Lohn, unsere Speise und unsere Freude bist und dass wir mit dem Vater zusammen genießen dürfen, wer du bist. Stärke in uns das Verlangen, dich tiefer zu erkennen, in deiner Kreuzigung, in der Kraft deiner Auferstehung und in der Fülle deiner unausforschlichen Reichtümer für dein priesterliches Volk. Lass unser ganzes Dienen aus deinem Leben in uns hervorkommen, und wo wir müde geworden sind, erfülle uns neu mit deinem Auferstehungsleben, tröste unsere Herzen und richte unseren Blick auf dich als unser Erbteil, unser Land und unser Alles. Lass uns in deiner Gemeinde immer wieder neu erfahren, dass du genug bist und dass unsere Zukunft sicher in deinen Händen liegt. Amen.